der Montagabend auf Radio Wien. Heute
Menschen im Gespräch mit Judith Weißenböck.
Frauen sollten mehr Macht haben, und zwar in allen Bereichen, meint Edith Schlaffer, die Gründerin und Leiterin der Organisation Women Without Borders. Wie sie zu dieser Überzeugung kommt und warum wir Frauen nach wie vor überall an Grenzen stoßen. Jetzt gleich.
Edith Schlaffer ist heute mein Gast. Sie ist Sozialwissenschaftlerin, Gründerin und die Leiterin von Frauen ohne Grenzen. Das ist eine Non-Profit-Organisation mit Hauptsitz in Wien, aber international tätig, jetzt seit 20 Jahren schon. Mehr als 80 Projekte und Initiativen haben Sie gestartet, auf den Weg gebracht in insgesamt 38 Ländern. Herzlich willkommen, Frau Schlaffer.
Schönen guten Tag.
Warum ist die Vernetzung von Frauen in verschiedenen Teilen der Welt so wichtig? Welchen Beitrag leistet Ihre Organisation dazu? Welchen Beitrag können wir alle leisten? Und vor allem, wer ist die Frau, die hinter dem Ganzen steht und steckt? Das alles wollen wir heute besprechen. Herzliches Willkommen auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bei Menschen im Gespräch. Frauen ohne Grenzen oder international, wie es heißt, Women Without Borders, heißt die Organisation, ich habe es schon genannt. Frau Schlaffer, an welche Grenzen stoßen Frauen denn am meisten, ganz generell gesagt einmal?
Also wir stoßen als Frauen an Grenzen fast überall, und das trifft ja mittlerweile für sehr viele Gruppen in der Bevölkerung zu. Frauen trifft es natürlich noch stärker, weil sie in dieser gesamten Geschlechterunordnung, ich würde sagen, eine Geschlechterordnung hat sich ja noch nicht wirklich herauskristallisiert, dass sie ja immer noch sich doppelt anstrengen müssen, sehr viel an gesellschaftlicher, sozialer Arbeit leisten müssen, unsichtbar, fast unbedankt, unbezahlt. Also das sind die Grenzen, mit denen Frauen zu kämpfen haben. Das sind emotionale Grenzen, das sind auch physische Grenzen. Weltweit sind Frauen ja auch nicht selbstverständlich mit dem Recht von Bewegungsfreiheit ausgestattet. Es sind rechtliche Grenzen. Allein in Indonesien gibt es jetzt wiederum die Einführung von physischer Bestrafung für Frauen für sexuelle Beziehungen außerhalb der Ehe. Es gibt einfach einen ganzen Kanon von Verboten, die ganz speziell auf Frauen ausgerichtet sind. Ich glaube, dass der Bewegungsspielraum für Menschen insgesamt kleiner geworden ist. Wir leben in einer psychotischen Welt.
Aber das ist interessant. Wir haben doch das Gefühl, unsere Welt wird immer größer. Allein wenn wir uns auf unser Handy schauen, wir kriegen Informationen aus aller Welt. Ist das nur eine vermeintliche Teilnahme?
Wir leben in einer vermeintlich vernetzten Welt, würde ich sagen. Und es gibt einen sehr starken Hype in Bezug auf Digitalisierung, auf weltweite freie Kommunikation. Und darüber vergessen wir, dass wir eigentlich diese Vernetzung, den unmittelbaren Zusammenschluss, sich einsetzen für das, was uns alle angeht, an den Orten, an denen wir verankert sind, dass das zu sehr in den Hintergrund tritt. Wir sehen das ja ganz stark, also in einem Bereich, in dem Frauen ohne Grenzen jetzt sehr aktiv ist und in einmaliger Weise positioniert ist. Wir beschäftigen uns ja mit Sicherheitsfragen, welche Rolle Frauen im Bereich der Sicherheitspolitik und in der Umsetzung der Sicherheit in den Communities, in ihrem Alltag spielen können. Und das sehen wir zum Beispiel in Gesprächen mit Müttern von sogenannten Dschihadis, die ihre Söhne und Töchter verloren haben nach Irak und nach Syrien, dass diese Kinder und Jugendlichen in der Regel schon manipuliert und rekrutiert wurden über das Internet, aber tatsächlich den Entschluss abzureisen und weggegangen sind sie Hand in Hand mit ihrem Kindergartenbuddy, mit einem Schulfreund, mit einem Arbeitskollegen. Das ist doch interessant, nicht? Dass die persönliche Verknüpfung, diese persönliche Motivation und der echte Sprung zur Aktion immer auf dieser Ebene stattfindet. Und das müssen wir wiederum stärker betonen und auch nutzen.
Also die Welt, die Möglichkeiten des Internet nutzen, aber nicht zu vergessen darauf die Familie, das Umfeld, der Freundeskreis. Nein. Viele spannende Themen, über die wir heute sprechen wollen. Unsere Kultur und die der anderen, unter Anführungszeichen, das ist ein Thema, das sehr oft mitunter heftig, kontrovers diskutiert wird, meist auch beladen mit Emotionen von beiden Seiten. Frau Schlaffer, Sie haben in Ihrer Arbeit das Ziel, den interkulturellen Dialog zu fördern. Wie gelingt das denn, ohne dass wir selbst in die Falle unserer eigenen Vorurteile tappen?
Das ist eine sehr spannende Frage. Und mittlerweile, trotz der Offenheit unserer Gesellschaft, sehen wir ja, dass es sehr viele Denk- und Sprechverbote gibt. Akzeptanz, Nicht-Akzeptanz von bestimmten Sitten und Gepflogenheiten und Übereinstimmungen. Wenn wir da kritisch rangehen und das diskutieren, dann immer so ein bisschen, darf man das nicht? Ich glaube, das ist die Falle, dass wir nicht in der Lage sind, einen ungeschützten, offenen Dialog in einem geschützten Raum zu schaffen. Und genau das ist das Ziel jetzt von Frauen ohne Grenzen, so eine Art Safe Space global herzustellen, damit eine offene Diskussion wieder möglich ist über heikle Themen. Alles ist sensitiv, nicht? Aber man kann das nicht wegschieben. Diese verdrängten, tabuisierten Fragen holen uns ein.
Das heißt, ist es jetzt ein kleines Plädoyer, manchmal im geschützten Raum die Political Correctness über Bord zu werfen?
Also ich glaube nicht, dass es um Political Correctness geht. Es geht um Authentizität, um Wahrhaftigkeit, um Ansprechen von Themen, die Möglichkeit zu schaffen. Und das ist ein bisschen problematisch geworden. Und damit polarisieren wir ja, ne? Dann wird alles eine heiße Kartoffel, angefangen vom Hijab bis zu, ich weiß nicht was, bis zum saudischen Zentrum oder dem Kaiser in Wien. Diese Dinge müssen endlich diskutiert werden dürfen, ohne dass die Menschen, die sich darum bemühen, vernünftige Strategien zu erarbeiten, kategorisiert werden, klassifiziert werden in links, rechts, präfaschistisch oder sonst was, nicht? Also das muss weg. Wir brauchen wieder eine lebhafte, lebendige, sprechbereite, diskussionsbereite Gesellschaft. Und Politik ist emotional. Und dann kommen wir wiederum hinein in den Fluss, wollen mitgestalten, haben das Gefühl, wir haben eine Stimme. Aber wenn diese Stimmen gedämpft und unterdrückt werden, haben wir keine Chance, die Gesellschaft zu verändern.
Wie würden Sie denn sagen, wenn wir jetzt zum Beispiel in Wien nehmen, Kopftuch ist ja auch immer so ein emotional sehr, sehr belagertes Thema. Wird das richtig diskutiert oder wenn Ihre Antwort jetzt Nein ist, wie sollten wir es diskutieren?
Also darauf habe ich keine Antwort, würde ich sagen. Es gibt, glaube ich, keine Antwort. Es gibt nur den Weg, die Gruppen zusammenzubringen und das zu ermöglichen, nicht? Also wenn eine Mathematikerin da sitzt und sagt, schaut doch her, was ich unter dem Kopftuch habe, dann ist es auch interessant, sie zu treffen. Wenn wir dann eine Lehrerin haben, die sagen, ich bin total besorgt, ich habe den Eindruck, die Kinder werden in diese Kopftücher gezwungen. Also das sind doch interessante, praktische Beispiele, die wir hören müssen. Aber nicht, dass da irgendwie das abstrakt abgehandelt wird und sich da wiederum Kräfte formieren, die ihre eigenen Agenden haben.
Menschen im Gespräch, der Montagabend auf Radio Wien.
Edith Schlaffer, Sie haben vorhin schon davon gesprochen, Sie haben Mütterschulen gegründet in 12 Ländern auf der Welt. Sie haben auch die erste globale Antiterror-Plattform gegründet. Sie ist das Against Violent Extremism. Ich möchte mir die Mütterschulen ein bisschen näher anschauen. Sie haben es ja eben schon erwähnt, Sie arbeiten dort mit Müttern von Dschihadisten, von Selbstmordattentätern. Das soll eben helfen, den gewalttätigen Extremismus auf der Welt einzudämmen. Wie gelingt das? Welches Schräubchen dreht man dann als erstes?
Diese Jugendlichen, sie haben ja eines gemeinsam, die Mehrzahl sind männlich, die Mehrzahl sind jung, kommen ja alle aus Familien. Es hat jetzt eine beobachtende Instanz gegeben, das sind die Eltern, vor allem die Mütter, mit denen sie ja immer sehr eng sind. Und wieso sprechen wir nicht mit diesen Müttern, um zu sehen, was da passiert ist? Und unsere erste Forschung, wo wir uns sehr beschäftigt haben mit diesen Müttern, haben wir gesehen, dass diese Mütter schon früh beunruhigt waren, das heißt, sie könnten Frühwarnsignale sein, dass sie aber das Wissen, dass sie doch irgendwie sich angeeignet haben über die Bewegungen der Kinder, in welche Richtungen und so weiter, mit wem und wo, dass sie das verdrängt haben, weil solange sie es selber nicht zugeben und realisieren, wird es ein anderer auch nicht bemerken. Also sie waren sehr mit dem Verdrängen, Verstecken, Verschieben beschäftigt. Und dann war auch diese Hilflosigkeit. Was ist, wenn ich damit hinausgehe in die Öffentlichkeit? Was ist, wenn ich den Burschen oder vielleicht auch die junge Frau in meiner Familie konfrontiere? Und da haben wir mit einer großen Vielzahl von Müttern gesprochen und haben gesehen, was sie brauchen würden, ist eine gemeinsame Plattform zusammenzukommen und vor allem, was tun sie in kritischen Situationen. Und wir haben dann ein richtiges Bildungsprogramm für Mütter, nicht nur für Mütter von sogenannten Dschihadisten, sondern für Mütter in gefährdeten Communities leben, in einem Alltag, wo eben diese Ideologien tagtäglich auf ihre Kinder einströmen. Und das ist ja mittlerweile fast überall der Fall, vor allem in städtischen Ballungsgebieten, auch im europäischen Raum. Und wir haben dieses Bildungsprogramm entwickelt, gemeinsam mit vielen Expertinnen, Experten, mit Psychoanalytikern, Psychologinnen, mit Sozialarbeitern. Und das ist jetzt ein Programm geworden, das über mehrere Monate läuft. Wir gehen zum Beispiel, jetzt sind wir sehr engagiert im westlichen Balkan, nahe an Wien, eine Flugstunde weg. Wir arbeiten seit 4 Jahren in Nordmazedonien, wir fangen neu an im Kosovo, in Montenegro. Und wir suchen immer nach starken Partnern und Partnerinnen vor Ort, die mobilisieren, die Communities gut kennen, die schauen, wo sind Familien, die Unterstützung brauchen oder sich interessieren, die besser mit ihren Kindern kommunizieren wollen, um in Gefahrensituationen präsent, wachsam und aktiv intervenieren zu können.
Jetzt übernehmen Frauen zweifelsohne den Großteil der Erziehungsarbeit, ich glaube, egal in welchem Land der Welt, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Trotzdem sind die Väter, spielen eine wichtige Rolle, wenn sie vielleicht auch nicht direkt erziehen, so sind sie oft für die jungen Buben eben Vorbild. Die Väter kann man auch nicht außer Acht lassen. Seit Anfang des Jahres haben sie auch Väterschulen gegründet. Ist es schwieriger, an die Väter ranzukommen, Verständnis zu bekommen, als an die Mütter? Ist es gleich?
Es ist sicher schwieriger. Erst wenn die Väter erlebt haben, es ist nichts passiert, die Polizei wurde nicht auf uns aufmerksam, wir wurden nicht stigmatisiert, das Klima, die Dynamik in der Familie ändert sich. Ja, meine Frau ist so viel netter geworden, sie schreit weniger, sie ist ganz anders, wir haben ein anderes Klima, die Kinder bleiben zu Hause. Das ist doch fantastisch. Und das war irgendwie ein Schlüsselmoment, dass wir gesagt haben, die wollen das ja auch, die haben ja auch eine emotionale Beziehung, die haben auch Sorgen, aber hinter dieser Armada an Männlichkeit, die sie kollektiv aufbauen, wird das eher versteckt, weil das ist zu weich. Ne? Und das ist ja auch so typisch. Das, was wir machen, gilt als Soft Strategy, weiche Strategie. Na, alleweil. Ne? Wir brauchen das. Die harten Strategien von Militär über Polizei und so weiter, die haben uns nicht sehr weit geführt. Zweifelsohne, wir brauchen das alles. Ne? Das ist ja ganz, ganz klar. Aber trotzdem, zum Beispiel die Mutter des letzten Attentäters in England, die hat jetzt auch dazu gesprochen und sie hat gesagt, er hat das sogar angekündigt, aber sie hat nicht gewusst, was sie tun soll. Sie war völlig verunsichert und sie hat halt gebetet, ich meine, ja gut,
besser das, was sie gelernt hat, ja, offensichtlich.
Besser wäre, zusätzlich zum Gebet noch eine vernünftige Aktion, das Vertrauen anderer Mütter, mit denen sie sich besprechen kann, Expertinnen, mit denen sie überlegen kann, wo gehe ich jetzt gemeinsam mit Vertrauten hin, die mich unterstützen. Also ich denke, da müssen wir sehr, sehr viel mehr machen und ermöglichen.
Frauen haben Schlüsselfunktionen in der Gesellschaft, das haben Sie, Edith Schlaffer, einmal gesagt und diesbezüglich 3 große aktuelle Herausforderungen genannt. Migration, das Thema gewalttätiger Extremismus, haben wir schon drüber gesprochen, und den Klimawandel. Da sagen Sie, da sind Frauen wichtig und werden es in Zukunft noch mehr sein. Welche Rollen spielen denn die Frauen in diesen Bereichen und was machen sie anders als die Männer, die bisher da in der ersten Reihe stehen?
Wir sehen, wie Klimaschutz mit gewaltigem Extremismus zusammenhängt. Das ist es, was Frauen anders machen. Sie sehen die Verknüpfungen. Ich sehe ganz klar, während jetzt in 100 Versammlungen von UN bis ich weiß nicht wohin in internationalen Organisationen diskutiert wird, die Drivers, also die Ursachen für gewalttätigen Extremismus, ja, die Herren der Welt, die dort verhandeln, unter den Kopfhörern auf den Verhandlungstischen, die kommen nicht drauf, dass häusliche Gewalt einer der zentralen Treibers ist, einer der zentralen Ursachen, weil die Kinder wachsen in einem Klima von Gewalt auf. Dann ist das, was sie erleben in diesen Gruppen, die extremistisch sind, die auch Gewalt, Maskulinität feiern und schließlich irgendwo in unwegsamen Gebieten landen sie heute, von Syrien bis ich weiß nicht wo, die stößt das nicht so ab, die sind das irgendwie gewöhnt. Ne? Das heißt, wir müssen uns auseinandersetzen mit Friedensbildung. Das beginnt in der Familie und nicht erst in Afghanistan, wenn schon alles verloren ist. Nicht? Wir müssen viel früher ansetzen und das verstehen Frauen. Also Frauen haben diesen ganzheitlichen Blick, aber sie haben nicht die Macht. Das ist das Problem. Und wir fragen uns immer, werden Frauen etwas anders machen, wenn sie die Macht haben? Davon bin ich überzeugt. Es geht darum, kollektiv, dass wir Macht transformieren. Transformative Power ist, glaube ich, ein Schlüsselbegriff heute. Und da sind Frauen, die ja viel näher an der Generation der Jungen sind, viel näher am Leben sind. Da bin ich ganz überzeugt, dass Frauen hier eine Schlüsselrolle haben. Wir sehen es auch in den Friedensverhandlungen, das zeigen auch viele internationale Dokumente. Dort, wo Frauen beteiligt waren an Friedensverhandlungen, sind sie schneller entstanden und waren lang anhaltender als dort, wo sie unter Ausschluss von Frauen passiert sind. Weil andere Agenten, die direkt das Leben berühren, einfließen.
Interessant, das ist evaluiert, dass es so ist, wo die Frauen beteiligt waren. Das heißt, wenn ich jetzt so meine Vision habe, wären mehr Frauen auch an der Macht, auch in diesen Führungspositionen, wäre es 50-50 verteilt? Würden wir in einer friedlicheren Welt leben, mit mehr Auge auch auf unsere Umwelt, auf die Bedürfnisse?
Ja, wenn es die richtigen Frauen sind. Das, glaube ich, allein die Geschlechtszugehörigkeit ist es nicht. Es ist auch das Bewusstsein. Wenn es jetzt Frauen sind, die sagen, naja, mit Feminismus habe ich nichts am Hut, dann ist es schon ein bisschen problematisch, weil diese Frauen ja nicht einstehen für Menschenrechte, für die Idee der Gleichberechtigung als Vision, die etwas sehr Veränderndes hat. Nicht? Wir haben jetzt mittlerweile auch zahlreiche Staatsoberhäupter, die sagen, ich bin Feminist. Was für eine Ansage. Das ist doch ganz klar ein Einstehen für die Menschenrechte von Frauen und auch, dass Frauen Verantwortung tragen sollen für entscheidende Schnittpunkte in der Gesellschaft, also von Klimawandel bis über Gewalt, Extremismus, Terrorismus, Alltagsgestaltung. Und wir sehen ja auch ganz klar, und da Daten sind ja sehr hilfreich, wenn wir uns anschauen, den Gender Gap, also was hält uns wirklich auf, weiterzukommen, es ist, dass Männer immer noch nicht involviert sind in die Erziehungspflege, Sorge, um den ganzen Bereich der Sorge und Fürsorge. Und das machen Frauen selbstverständlich unbezahlt, einfach als Job Description, als Beschreibung ihrer Weiblichkeit, ihrer Existenz, gerne, weil es ihre Kinder sind, weil es ihre Eltern sind. Das geht so nicht. Ne? Also das blockiert ja. Ich meine, es ist alles sehr erfüllend. Ich bin selber Mutter.
Ist was Wunderschönes.
Kein Zweifel. Mhm. Aber dass das jetzt einen großen Teil meiner Arbeitskapazität einfach so, ohne dass ein Partner einsteht, ohne dass die Gesellschaft institutionell sich aufgerufen fühlt, einen Beitrag zu leisten, einen realistischen Beitrag, das ist ja unakzeptabel. Nicht? Und das sind die Blockierungen im Alltag, ganz praktische Blockierungen. Und ich denke, wir dürfen die Politik da nicht außer Acht lassen und wir müssen uns da formieren.
Wir sind schließlich mehr als die Hälfte, muss man auch dazu sagen.
Ja, das geht mir ganz gegen mein Gerechtigkeitsgefühl.
Menschen im Gespräch. Der Montagabend auf Radio Wien.
Internationale Politik, die Rolle von Frauen und Männern in der Zivilgesellschaft, in zwischenmenschlichen Beziehungen, das sind die großen Themen von Edith Schlaffer, die heute mein Gast bei Menschen im Gespräch ist. Jetzt wollen wir mal schauen, wo Sie denn herkommen, wo kommt Ihr Interesse her? Sie sind im Burgenland aufgewachsen, auf einem Bauernhof im Grenzland. War das schon die erste ganz prägende Kindheitserfahrung mit Grenzen?
Ich denke, das war eine der prägendsten Erfahrungen. Ich bin in einem südburgenländischen Dorf aufgewachsen und habe oft meine Verwandten, die noch weiter südlich gelebt haben, am Eisernen Vorhang damals noch besucht. Der Zaun, der Gartenzaun meiner Großtante war der Eiserne Vorhang, ein Wachturm war dahinter. Und es war so der gängige Ansager in der Familie, sei glücklich, du bist auf der richtigen Seite geboren, nicht in der freien Welt. Das war ganz stark, das war meine Mitgift. Und dann habe ich auch erlebt, 56, meine Großmutter hat ein Dorfwirtshaus dort geführt, Gasthof Hermann Schlaffer zum grünen Baum, unvergessen. Und da sind die Flüchtlinge dann hineingeströmt in den Ort. Und meine Großmutter hat den Tanzsaal, den Hof aufgemacht und hat gesagt, wir holen jetzt Stroh aus dem Stall, alle können da schlafen, die kommen, hat Gulasch gekocht. Und das war für mich so ein unglaubliches Erlebnis. Nicht so plötzlich waren da unsere Nachbarn, wo es immer geheißen hat, das sind unsere Feinde, eine Bedrohung, der Kommunismus. Und die waren da und die waren alle sehr nett und aufgeregt, dass sie da waren. Also das war eine ganz starke Erfahrung. Auch meine Großmutter, die die Türen geöffnet hat und dann auch im Dorf herumgegangen ist und andere Frauen mobilisiert hat, dass sie eben auch mithelfen. Und die andere Geschichte war auch die Geschichte der Randexistenz, ein sehr armes Gebiet. Dann später Zielgebiet 1, heute ja wirklich an der Front mit biologischem Wandel, mit erneuerbaren Energien. Ich bin sehr stolz auf das Burgenland. Ich habe wenig mehr dort zu tun, aber es ist noch ganz in meinem Herzen, weil ich denke, aus dieser Armut, aus dieser Hoffnungslosigkeit. Andere Verwandte von mir sind nach Amerika gegangen, aus den falschen Gründen, wenn man Migration anschaut, weil sie der Armut zu Hause entfliehen wollten, nicht? Aber sie sind alle zurückgekommen. Meine Großtante hat zum Beispiel das erste Kino im Ort aufgebaut, nicht? Ich war begeistert, das Kino im Dorf, nicht? Von meiner Großmutter mit dem Geld, das sie sich in Chicago verdient hat, in dieser großen Burgenländergemeinde. Ich glaube, wir müssen uns darauf besinnen, was wir selber noch in unserer Generation erlebt haben und wie positiv wir da herangegangen sind und jetzt vielleicht auch neue Wege finden, unterstützender sein. Also Menschen auch die Rückkehrmöglichkeit aufmachen, auch wenn ich jetzt auf den Balkan blicke, sehe ich mit großer Besorgnis, dass ganze Striche, Landstriche ja quasi entsiedelt sind, dass viele junge, qualifizierte Menschen nicht mehr bleiben wollen, weil es hoffnungslos ist. Also ich glaube, da investieren ist so extrem wichtig.
Menschen im Gespräch mit Judith Weißenböck.
Schauen wir ein bisschen weiter. Im Jahr 1968 sind Sie vom Burgenland nach Wien gegangen, um eben Soziologie zu studieren. Jetzt kann man sagen, 68, was klingelt da? Revolution, Freiheit, Selbstbestimmung der Frauen, das haben wir im Kopf. Vielleicht ein bisschen eine romantische Vorstellung, Frau Schlaffer, wie war es wirklich?
Ja, es war schon, würde ich sagen, eine Zeit des Aufbruchs, aber ich bin als Landei gekommen und war ja natürlich dann sehr beschäftigt, mich zu bewähren und zu beweisen, dass ich eh an der Uni quasi mit gutem Recht sitze, obwohl ich eben vom Land ein Mädchen, und da gibt es auch sehr interessante amerikanische Untersuchungen, dass wenn Mädchen in herausfordernden Situationen sind, wie zum Beispiel im Studium oder so, dass sie quasi fast mit geschlossenen Augen durchrasen und das alles sehr schnell und perfekt machen wollen, damit ja keiner entdecken könnte, sie sind zu Unrecht dort. Nicht, das ist so ein Weiblichkeitskomplex, habe ich auch gehabt. Also da war ich ein bisschen weg von den politischen Entwicklungen. Aber dann hat es mich schon mitgerissen und ich habe das als eine intellektuell sehr herausfordernde Zeit erlebt. Wir haben zum Beispiel uns selber Vorträge organisiert, eingeladen, dafür auch gesammelt. Wir haben Parallelseminare organisiert. Wir haben manchmal das, was an der Uni etabliert, angeboten wurde, abgelehnt, haben Alternativen aufgebaut. Fantastisch, nicht? Also das wünsche ich mir heute. Wir leben in einer zutiefst schwierigen Zeit. Es ist Tristesse, wo man hinschaut, zum Teil gleichzeitig. Wer hindert uns dran, zu mobilisieren und etwas anderes, Alternativen aufzutun? Das ist doch super. Und ich glaube, dass wir noch immer in einer sehr privilegierten Situation sind, das zu machen. Das ist eigentlich meine Adresse an junge Frauen, die Jugend heute. Es ist alles möglich, wenn wir es nur tun.
Schauen wir uns zum Abschluss die junge Generation an. Edith Schlaffer, Sie haben vorhin schon gesagt, Sie finden es problematisch, wenn es Frauen gibt oder Politikerinnen, Frauen an der Spitze, die sagen, ich bin keine Feministin. Hannah Herbst hat ein ganzes Buch so genannt, Feministin sagt man nicht, absichtlich und provokant so gewählt. Auch ich höre von jungen Frauen immer wieder, ach, wozu brauchen wir das alle? Die Diskussion um Gleichberechtigung, Gender Mainstreaming, die Quoten, der Internationale Frauentag am 8. März steht jetzt auch wieder vor der Tür. Was ist da passiert, dass junge Frauen Mitte 20 zum Teil kein Bewusstsein dafür haben, dass Feminismus ja laut Definition ja nichts weiter bedeutet als der Glaube an eine gesellschaftliche, politische und ökonomische Gleichheit der Geschlechter.
Ja, ich glaube, das sind alles Mythen und diese jungen Frauen, die da aufstehen und sagen, nein, das bin ich nicht, protestieren gegen ihre Müttergeneration. Ich meine, das ist halt, wir sind ja auch aufgestanden gegen die Mütter der 50er Jahre und haben gesagt, also weg mit Herd und Kinderküche. Wir behaupten uns draußen, wir konkurrieren mit Männern, wir wollen auch eine gemeinsame neue Welt schaffen mit Frauen. Wir glauben an Frauen. Ich denke, dass sich das, und das sehe ich immer wieder auch bei Frauen an den Grenzen, auch in unserem Umfeld, sobald Frauen dann in der Realität gelandet sind, in der Arbeitswelt, mit Kindern, mit Partnern, die halbwillig, halb aufgeklärt ihr Leben begleiten, die sie ja lieben und sie dann irgendwann sehen, trotz ihrer Qualifikationen, trotz ihres Intellekts, ihrer richtigen Positionierung, sitzen sie in der Falle, das ist der Wake-up-Call. Ne?
Und, aber kommt er dann nicht relativ spät?
Er kommt relativ spät, aber meistens nicht zu spät, nicht? Weil die Lebensläufe sind ja sehr bunt und es gibt ja immer noch Umkehrmöglichkeiten und mich irritieren nicht so sehr die jungen Frauen, mich irritieren eher unsere Expertinnen und diejenigen, die sich von ihrer Position her in unserer Gesellschaft damit wirklich ausführlich und kritisch und einsichtsvoll auseinandersetzen sollten. Das irritiert mich eher. Wir brauchen Leadership, wir brauchen Expertise. Und da spüre ich nicht genug. Nicht? Also da braucht es mehr Anstrengung. Ich denke mir zum Beispiel, dass Österreich nicht nur weibliche Ministerinnen braucht, sondern in Österreich sollte es auch sowas wie eine globale Botschafterin für Frauenangelegenheiten und Dialog geben. Nicht? Ich sehe das, wie anerkannt Österreich immer noch ist. Nicht? Was für ein toller Ort der Begegnung das ist. Wie glaubwürdig wir sind, weil wir ja nicht involviert sind in kriegerische Auseinandersetzungen. Dieses Potenzial müsste viel stärker genützt werden und da brauchen Frauen viel mehr Stimme, Präsenz und da bräuchte es auch Leadership dafür.
Das ist eine schöne Vision. Wir werden daran arbeiten. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Edith Schlaffer, für Ihre Stimme heute, auch für Ihre Stimme für all die Frauen in Wien, in Österreich, auf der ganzen Welt. Ich wünsche Ihnen einen feinen Abend, auch all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Einen schönen Abend mit sicher vielen interessanten Gedanken heute noch zum oder die nächsten Tage zum Weiterspinnen über Frauen, ihre Grenzen und wie wir sie sprengen.
Vielen Dank.
Der Montagabend auf Radio Wien. Menschen im Gespräch.